Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
Jesus sprach zu den Jüngern: Wie es in den Tagen des Noach war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in den Tagen vor der Flut aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche stieg und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohns sein. Dann wird von zweien, die auf dem Feld sind, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Von zwei Frauen, die an der Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Denkt daran, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht vermutet. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ich möchte ein paar Worte zu den Lesungen, vor allem zu dem Evangelium, sagen. Der Text ist genommen aus der sogenannten Endzeitrede, also der Vorstellung, dass wie Jesus, wie der Menschensohn wiederkommt und damit das Ende der Welt herbeigeführt wird. Vermutlich haben sich die ersten Christen in den ersten 20, 30 Jahren, 40 Jahren nach Christi Tod dieses Ereignis wirklich als ein geschichtliches Ereignis demnächst vorgestellt. Man spricht in dem Zusammenhang von der Naherwartung. Also es kann sich nur noch um eine kurze Zeit handeln und dann ist das Ende der Welt da. Schon am Gegenende des ersten Jahrhunderts hat sich der Gedanke mit der Naherwartung so nimmer gehalten. Das ist dann inzwischen halt schon 50, 60, 70 Jahre vergangen. Ja, das scheint nicht so zu klappen. Inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. Die Welt gibt es immer noch. Da trat im Lauf der Kirchengeschichte in den Vordergrund die Deutung der Wiederkunft des Herrn als der persönliche Tod. Also in jedem Fall ist ja diese Wiederkunft oder diese Ankunft des Menschensohnes mit einer Katastrophe verbunden, entweder der Welt oder jetzt dann des Endes meines Lebens. Mir scheint fast, als gäbe es noch eine weitere Variante, den Text zu verstehen oder Wiederkunft zu verstehen, und die hat unmittelbar mit der Wachsamkeit zu tun, zu der da massiv aufgerufen wird. Ich meine, irgendwie die Parallele zu dem, was wir hier üben, Achtsamkeit genannt, liegt ziemlich nahe. Aber jetzt nochmal zu dieser Wachsamkeit. Es wird erstmal hier gesagt, und ähnlich ist es auch in der Lesung, dass die Menschen in den Tagen Noahs und eben auch, wenn der Menschensohn kommt, mit Essen, Trinken und Heiraten beschäftigt sind. In der Lesung war von Fressen, Saufen und Ausschweifung die Rede. Das ist nicht ganz so nett. Klar, wir müssen essen, wir müssen trinken, wir heiraten oder wenigstens etliche heiraten. Ja, das gehört zum Leben. Punkt. Trotzdem scheint mir, dass das hier in dem Kontext nicht so neutral steht, halt als etwas, was man machen muss, sondern dass Essen, Trinken und Heiraten hier auch stehen als etwas, was wir immer wieder anwenden, um sowas wie Befriedigung in unser Leben zu bekommen. Ein voller Bauch, ein gutes Essen, guter Wein, das ist halt schon irgendwie was Schönes. Erotik, Sexualität, Zärtlichkeit, das ist schon was Schönes. Das verschafft einem eine Befriedigung. Vor allem, wenn man nicht viel Geld in der Tasche hat und sonst nicht viele Lebenschancen. Also sonst wird Erfolg, Anerkennung, Einfluss, das wird durchaus relevanter. Aber dazu braucht man halt auch eine bestimmte Position im Leben. Aber hier Essen, Trinken, Sex, das sind die Befriedigungen der Kleinen, die sonst nicht viel haben. Dagegen ist nicht so viel einzuwenden an sich, aber genau die Dinge sind es auch, die uns irgendwie in das Leben verstricken. Noch mehr allerdings, glaube ich, Leistung, Anerkennung, Einfluss haben wollen und dergleichen. Irgendwie ist es so, oder ich kenne es so aus meinem Leben und ich glaube, es geht vielen Leuten so, wir sind wie in eine Dynamik verstrickt, gefesselt manchmal. Wir rennen, wenn man uns stoppen würde und fragen, was rennt ihr denn? Ich weiß nicht, ob wir die Antwort wüssten. Wir wüssten zu sagen, naja, ich muss noch dies machen und dies machen und dies machen. Ja, aber wozu denn? Im Tertiat waren in der Gruppe ein Inder und ein Afrikaner. Und zwischen der Messe und dann dem Gruppentreffen, da gab es halt eine kurze Pause, man konnte aufs Klo gehen und der Inder und der Afrikaner haben das gemacht und sind dann so im Stil von Gehmeditation zu dem Gruppenraum, der war 200 Meter entfernt und haben geredet und sind stehen geblieben und wenn sie jemanden trafen, haben sie mit dem geredet. Die Westler sind nach der Messe in ihr Zimmer und haben die E-Mails gecheckt. Könnte ja was Wichtiges dabei sein. Bis zur letzten Minute und sind dann zum Gruppentreffen gerannt. Also, man fragt sich, wozu eigentlich? Dauernd scheint uns irgendwas zu fehlen und wir rennen, um es irgendwie zu kriegen. Macht es uns denn so satt, was wir dann kriegen? Also, dieses Essen, Trinken und Heiraten steht für mich in meinem Verständnis auch dafür, wir rennen dauernd einer irgendwie gearteten Befriedigung hinterher. Wir sind wie Leute, denen was fehlt, vielleicht wissen wir gar nicht, dass uns was fehlt und was uns fehlt, aber wir sind dauernd auf der Suche, das Loch irgendwie zu stopfen. Ich finde, dass unsere Gesellschaft also das meisterlich macht. Es gibt für jeden irgendwie gearteten Gedanken, was man machen könnte, gleich 10 Angebote. Und die Gedanken sind oft nur sozusagen Ausfluss aus dem Vagen und nicht gespürten, das irgendwie Erleben von Mangel, von Leere, von Unzufriedenheit. Ja, also so verhalten sich die Leute nach diesem Evangelium zur Zeit des Noah, zur Zeit der Ankunft des Menschensohns, so machen wir das einfach. Und die Wachsamkeit, so kann man nicht wachen. Also solange man mit Essen, Trinken, Hetzen beschäftigt ist, da kann man nicht wachsam sein. Dazu muss man sich daraus erstmal ein Stück lösen. Was ihr zum Beispiel getan habt, indem ihr hierher gekommen seid, oder was viele jeden Tag tun, indem sie versuchen, da ein paar Zeit der Stille irgendwie für sich rauszuschlagen. Ja, was bedeutet dann Wachsamkeit? Also das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Wachsamkeit hat was mit dem Bewusstsein zu tun, nämlich dafür, dass mein Bewusstsein so frei ist, dass ich überhaupt mitkriege, was sich tut. Erstmal, wenn man an Wächter denkt, irgendwie draußen, jenseits des Zauns, vielleicht auch innerhalb des Zauns, wenn man an Gefängnis denkt. Und so ist es auch bei dem, was hier gemeint ist, mitkriegen, überhaupt bemerken, was ich denn erlebe. Man kann so mit dem Rennen und der Dynamik des Lebens beschäftigt sein, setzt eins aufs andere, aber wie sich das anfühlt, das kriege ich überhaupt nicht mehr mit. Für das Erleben des Lebens, da ist gar keine Zeit. Da ist gar keine Fähigkeit dafür da. Also Wachsamkeit würde heißen, ich fange an zu erleben, was ich lebe, wahrzunehmen, was da überhaupt ist. Um mich herum, in mir, was mich bewegt, was für Gefühle in mir auslöst. Also überhaupt mal die Wirklichkeit mir an die eigene Haut gelangen zu lassen. Mich von ihr überhaupt mal berühren zu lassen und zu merken, wie die denn schmeckt, wie die sich überhaupt anfühlt, wenn ich die mir nahe kommen lasse. Das wäre das Erste, was Wachsamkeit beinhaltet. Das Nächste, das hat auch was mit Hören zu tun. Das Nächste ist, stellt euch einen Wächter vor, der hört was, dann wird er die Ohren spitzen und irgendwie mit der Aufmerksamkeit dabei bleiben. Also der wird sich nicht damit begnügen, dass er sagt, ha, ich glaube, da kommen ein paar, ah ja, das könnte ich morgen Abend machen, ach ja, da könnte ich mal gut essen gehen oder so. Das wäre ein schlechter Wächter. Der muss irgendwie dabei bleiben und verfolgen, was sich da tut. Wir bleiben schon mal bei unserer Bauchdecke dabei. Wie gut das geht, das habt ihr schon erste Erfahrungen gemacht, nehme ich an. Dieses Dabeibleiben, das ist oft nicht so sehr angenehm. Denn was man da hören kann, ja, das kann ja unangenehm sein, jetzt kommt der Feind. Das kann einen stören, das kann einen vor Probleme stellen, Angst auslösen, Ärger, Scham, das macht was mit einem. Da würde man gerne weghören, möglichst nichts gesehen und gehört haben. Wachsam sein heißt aber, das Unangenehme, das da drin liegt, zuzulassen. Unangenehm, es ist vielleicht enttäuschend. Jetzt kommt der doch, der Dieb. Oje, oje, wie wird es ausgehen? Oder ernüchternd, es stellt sich heraus, dass es ganz anders ist, die Wirklichkeit, oder auch ich ganz anders bin. Ich könnte zum Beispiel drauf kommen, irgendwie denke ich ja, ich bin doch irgendwie vor allem von Idioten umgeben. Der eine spinnt so, der andere spinnt so, der geht mir auf den Nerv, weil dies, der stört mich, weil jenes. Und wenn ich dabei bleibe, könnte sein, dass ich drauf komme, der größte Idiot bin ich. Ich habe an allen herumzumäkeln. Keiner ist mir recht. Weil ich mir selber nicht recht bin. Sowas könnte ja sehr ernüchternd sein. Desillusionierend. Man könnte sogar sagen, wenn das so wäre, da würde in mir etwas sterben. Eine Illusion sterben. Etwas, was ich glaube, was der Fall ist oder wie ich bin, wie die Welt ist und was sich herausstellt, das war halt meine Vorstellung, aber sonst gar nichts. Eine Vorstellung, die für mich wichtig ist, bedeutsam ist, von der ich etwas habe, einen Gewinn habe und jetzt stellt sich heraus, ja, mag ich alles haben, es ist aber nicht so. Das ist eine Art des Sterbens. Da muss man was loslassen. Von daher führt die Wachsamkeit tatsächlich auch in eine kleine Katastrophe. Wenn man dabei bleibt, wach, aufmerksam bei dem, was da ist, dieses Sterben durchlebt, unangenehm wie es ist, dann kann man, was da ist, vielleicht auch unterscheiden. Also merken, was für eine Art Antrieb das eigentlich ist, was mich da bewegt, oder der Ärger auf die Idioten um mich herum, was das eigentlich ist. Meine Unzufriedenheit. Dann ist vielleicht ein möglicher Schritt zu sagen, ja, dann muss ich mich vielleicht auch bei dem und dem entschuldigen. Also das führt unmittelbar in, oder es kann unmittelbar zu einer Handlung führen, dass man um Verzeihung bittet oder egal was, irgendwie Verantwortung übernimmt für sich, für seine Umgebung. Auch das ist ein Teil der Wachsamkeit. Wozu das Ganze? Bis jetzt ist es ja vor allem schmerzlich. Allerdings, ein Gewinn hat es schon mal, es führt zu mehr Bewusstheit, zu mehr Licht. Aber wo mehr Licht ist, da sieht man halt auch den Dreck in den Ecken besser und im Keller besser. Aber wozu? Da heißt's, wenn der Menschensohn dann kommt, wird von zweien, die auf dem Feld sind, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Von zwei Frauen, die an der Mühle mahlen, wird eine mitgenommen, eine zurückgelassen. Also äußerlich ist vielleicht gar nichts zu merken. Die arbeiten auf dem Feld, machen das Gleiche, aber es ist nicht dasselbe. Die arbeiten an der Mühle, das ist das Gleiche und es ist doch nicht dasselbe. Einer oder eine wird mitgenommen. Wohin denn? In die Begegnung mit dem Menschensohn. Sozusagen entrückt, hineingerissen in die Begegnung, in die Gegenwart Gottes. Das ist sozusagen der Punkt, in den die Wachsamkeit einmündet. Und diese Begegnung, die ist einerseits unverfügbar, sodass niemand die Stunde weiß, wann sie stattfindet, und andererseits liegt ihre Möglichkeit im Hier und Jetzt, in allem. Es gibt einen schönen Kassiber von Delp, einem Jesuiten, der dem Kreisauer Kreis nahestand oder zugehörte und von den Nazis dann inhaftiert wurde und auch hingerichtet. Und von ihm gibt es ein Kassiber aus dem Gefängnis herausgeschmuggelt, in dem er Folgendes schreibt: Eins, also ungefähr eins, ist mir so klar wie nie zuvor, die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Also es ist nicht so die Wiederkunft oder die Ankunft des Menschensohnes ist irgendwie bei Sankt Nimmerlein, sondern die Wirklichkeit ist, also die ist übervoll davon. Das bricht aus allem entgegen. Dann schreibt er weiter: Wir aber sind oft blind. Da hat er recht. Wir bleiben in den guten und schlechten Stunden hängen, an der Oberfläche. Wir erleben sie nicht durch. Wir bleiben nicht dabei. Wir hupfen wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte, immer noch was Besseres suchend. Wir erleben sie also nicht durch, sagt er, bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen. Das gilt für das Gute und für das Elend. Es ist also nicht nur so, dass das, was schön ist und angenehm, auch das Elend, unsere Not, ist Ort der Gegenwart Gottes, ist voll von Gott. Wenn wir sie durchleben bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommt. Und dann schreibt er weiter: In allem will Gott mit uns Begegnung feiern und wartet auf die liebende und anbetende Antwort. Darum geht es um Wachsamkeit jederzeit, um Achtsamkeit in allem, weil alles voll ist von Gott. Wenn man es nur an sich heranlässt, bei sich sein lässt, also im Bewusstsein sein lässt, da sein lässt, es durchlebt, dann öffnet sich die Wirklichkeit für die Begegnung mit Gott. Was wir hier üben, ist erstmal eine Methode, ja, stimmt. Aber eine Methode verwendet man, um Ziele zu erreichen. Das Ziel, wofür wir diese Methode verwenden, ist, fähig zu werden für die Begegnung mit Gott. Weil das ist, was den Menschen ja wirklich erfüllt, ihm wirklich satt macht.